Bloggers, unheilbar gesprächig. Oh je, ein Podcast.
Ja!
Mit Marco, mit Melvin und mit dem Wort folgt nun sofort.
Der 9.5. Ja, ein Tag vor Muttertag haben Marco und ich uns gedacht, wir treffen uns einmal mehr zu einem Podcast, zu unserer mittlerweile 8. Ausgabe. Und ich bin besonders aufgeregt, wie das heute alles so wird, weil wir uns tatsächlich mal wieder gegenüber sitzen, mit erheblichem Abstand natürlich, so dass wir diese Regularien auch einhalten. Das Thema heute wird demnächst erst verraten. Wir wollen ganz locker starten und ein bisschen Stimmung machen, ehe wir dann in Media Res gehen. Ja, und an der Stelle werde ich meinem Freund Marco das Mikrofon übergeben und Hi sagen.
Hi Marco.
Hallo Melvin, hallo Welt. Ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen und von Angesicht zu podcasten, zu sprechen, zu philosophieren, zu denken. Es hat immer eine viel persönlichere, intimere Note, wenn wir uns dabei wirklich in die Augen gucken können und das nicht digitalerweise geschehen muss. Ja, ich verspreche mir wieder erhellende Gedanken, tiefgründige Gespräche und viel Spaß. Zu Anfang möchte ich einleiten mit einer Frage an dich. Ich habe das gerade im Vorgespräch schon angedeutet und wir haben auch eine ganze Zeit jetzt gerade gesprochen und da ging es viel darum, um die Auslebung seiner selbst und die Hürden und Gefängnisse, würde ich mal sagen, die gesellschaftliche Normen an uns herantragen. Wir haben das Thema bereits im vergangenen Podcast angeschnitten und werden es wahrscheinlich immer wieder tun. Du hast mir von einer großen Unzufriedenheit auch mit der derzeitigen Gesellschaft berichtet und da würde ich dir gerne die Frage stellen. Aus dieser Unzufriedenheit heraus suchst du ja Veränderung. Würdest du Veränderung suchen als Revoluzer, Reformer oder Aussteiger?
Ja, das ist eine gute Frage, weil das drei Verhaltensmodi anspricht. Also eine Situation, die sich nicht gut anfühlt, die kann ich erstmal so hinnehmen und darunter leiden. Das wäre der übliche, der einfachste Weg. Ich kann die Situation verändern, vielleicht auch durch Kampf. Das wäre dann der revolutionäre Weg. Ich kann die Situation benutzen als Grundlage einer Neuerung, also sozusagen ihre Grundfeste übernehmen, aber das Ganze umgestalten. Das wäre dann ein Reformgedanke. Oder ich verlasse die Situation und bin Aussteiger. Und tatsächlich finde ich alle drei Wege auf eine Weise sehr ansprechend. Also ich werde erst alles niederbrennen, dann werde ich mein Kreuz in den Ascheberg stecken, eine neue Religion erklären und meine Sachen packen und davon galoppieren. Es ist nicht leicht. Ich glaube, der Reformer in mir würde sich am ehesten durchsetzen gegen die beiden anderen Wesensanteile.
Ja, ich habe auch über die Frage lang nachgedacht und eine Revolution hat auch immer etwas sehr Jugendhaftes, etwas Progressives, aber auch etwas, was immer mit Gewalt konnotiert ist. Und jede Revolution ergeht sich wahrscheinlich sehr schnell in Gewalt, Eskapaden und inwiefern das wirklich erbaulich sein kann, mag bezweifelt werden. Den Mittelweg des Reformers würde ich auch präferieren und auch gehen wollen, aussteigen. Immer sehr resignierend. Es heißt ja auch nicht, dass nicht alle drei Phasen in einem Leben mal kommen werden. Ich sprach schon von jugendlichem Revoluzertum. Jeder macht es auf seine Art und Weise, ja, während seiner Erwachsenwerdung auf eine bestimmte Art und Weise durch. Viele werden die Abnabelung vom Elternhaus als revolutionär betrachten können, denkt man einmal drüber nach. Es ist ein recht gewaltiger Bruch, der da vonstatten geht. Und währenddessen, ja, auch Gewalt bestimmt in manchen Beziehungen auch auf die Verhältnisse zum Elternhaus angetan wird. Also ich glaube schon, dass aus der Elternperspektive eine starke Abnabelung natürlich auch als etwas Gewaltsames erfahren werden können, wenn das Kind flügge wird, wie man so schön sagt, und das Haus verlässt und seinen eigenen Weg geht. Der Reformer wird dann wahrscheinlich im Laufe seiner späteren Jahre auch in vielen hervorkommen, indem man auch Dinge aus dem Elternhaus vielleicht anerkennt und für sich transportiert und auf seine ganz eigene Art und Weise evolutioniert. Aussteigertum hat immer etwas sehr Resignierendes an sich. Es ist ja irgendwo schon die Erkenntnis, dass die beiden anderen Wege aussichtslos sind oder dass man selbst nicht die Macht dazu hat, etwas zu reformieren oder zu revolutionieren, sodass der Aussteiger eigentlich eine Form des enttäuschten Versuches ist, sich dem zu entwehren. Ja, fand ich für den Anfang eine ganz interessante Frage. Und spielt mit Sicherheit auch auf unser heutiges Thema mit ein, denn in diesen Entscheidungsprozessen, wie wir unser Leben begehen wollen, was wir aus unserem Leben machen wollen, ob wir an uns herangetragene Erwartungen einfach erfüllen wollen oder unser eigenes Selbst finden wollen, in diesen Entscheidungsphasen spielen viele Erwägungen natürlich eine Rolle und eine ganz existenzielle Rolle in diesen Entscheidungsdilemmata. Hat die Angst vor einer ungewissen Zukunft, die Angst davor, seine eigenen Erwartungen nicht erfüllen zu können, die Angst davor, die Erwartungen nicht erfüllen zu können, die andere an einen hegen. Also gerade die Erwartungen auch im Elternhaus können sehr stark lähmen, weil sie vielleicht auf Missgunst treffen und unsere eigene Lebensführung konterkarieren, sodass eine Angst entsteht, sich selbst oder andere zu enttäuschen. Und du hattest bereits berichtet, dass ein immer wiederkehrender Zuhörer von uns sich dieses Thema gewünscht hat. Und darauf können und wollen wir jetzt in diesem Format gerne eingehen, da die Angst ein bestimmendes Grundelement auch in unserem Leben gespielt hat und immer wieder spielen wird. Und jeder ehrliche Mensch wird dem wahrscheinlich beipflichten, dass viele Entscheidungssituationen auch von Angst begleitet sind. Vielleicht zu Beginn möchte ich ganz gerne, du hattest mich ja auch in einer Folge gefragt, ob ich oftmals begriffsanalytisch an Fragen herangehe. Da hast du mir die Frage nach der Supernova oder des Urknalls gestellt. Und auch in diesem Fall möchte ich gerne einmal begrifflich Klarheit in die Sache hereinbringen. Denn für mich hat Angst immer etwas Diffuses, ist etwas Nebulöses. Es hat nicht immer unbedingt einen direkten Grund vor sich oder in sich, warum dieses Gefühl da ist. Da sollte man die Furcht von abgrenzen, weil die Furcht ein inhaltsbestimmendes Element hat. Ich kann Furcht vor einer Schlange empfinden. Ich kann Furcht davor empfinden, meinen Partner zu verlassen. Und ich kann aber dahingehend ein tiefes Angstgefühl vor dem Leben, vor meinen eigenen Entscheidungen haben oder ein Angstgefühl vor dem Tod haben. Und ich finde, wenn wir zu Anfang über Angst sprechen, würde ich das ganz gerne einmal so unterscheiden, Angst von Furcht. Und die Angst an sich, hat die für dich nur negative Aspekte, denn das würden wir erstmal so ad hoc damit identifizieren, oder hat sie auch vielleicht positive Effekte, die uns da antreiben, etwas zu machen, also in den Aktionismus treiben.
Ja, danke Marco. Also übrigens unterscheiden die Psychologen zwischen State and Trait Anxiety, also im Prinzip nichts anderes als Zustands- und Eigenschaftsangst. Und da beginnt dann auch die Frage nach der pathologischen Schwelle der Angst, wo ich dann diese Frage von dir auch aufgreifen möchte. Also Angst als paralysierende Kraft ist vor allen Dingen dann sehr, sehr stark ausgeprägt, wenn sie bereits in die Persönlichkeit des Beängstigten, der Beängstigten hineingedrungen ist und ein Wesensmerkmal geworden ist, der Person. Und ich glaube, daraus kann nichts Gutes oder Gesundes entstehen, außer vielleicht der Impuls, sich mit sich selber zu befassen und zu schauen, warum bin ich ängstlich? Warum macht mir die Welt, ohne direkt eine Gefahr auszustrahlen, und warum ist mein Denken sehr stark geprägt von Ängstlichkeit? Also diese Selbstreflexion, die daraus entstehen kann, die halte ich für notwendig und eventuell auch sehr heilsam, weil die Angst dann zu einem Vehikel wird, die Person auf sich selbst zurückzuwerfen und sich mit sich zu beschäftigen. Ansonsten ist Angst natürlich immer verbunden mit einem gewissen Nervenkitzel und hat ja auch im vegetativen System einige Effekte wie die Ausschüttung von Noradrenalin, Cortisol, also Stresshormonen, und ist dadurch natürlich aktivierend. Also ein ängstlicher Organismus ist hochgradig vitalisiert und in dem Moment leistungsstark. Also der kann eine ganz andere Leistung vollbringen als ein ruhiger, friedvoller Organismus, sage ich jetzt mal. Wenn also das Kind einer Mutter in den reißenden Fluss fällt, dann entsteht bei der Mutter natürlich eine Angstreaktion mit der Ausschüttung entsprechender Hormone und sie kann diese Kraft nutzen, das Kind zu retten. Das ist aber natürlich dann wieder diese State Anxiety, also diese Furcht, weil eine ganz konkrete Gefahr hervorbricht und ins Handeln zwingt. Da gibt es ja auch diese berühmten drei Fs, Freeze, Flight, Fight. Und auch da hat die Angst ganz verschiedene Ausprägungsvariationen. Wenn ich einfriere und erstarre, dann bin ich natürlich überhaupt nicht handlungsfähig und vollständig gelähmt und komme also nicht in die Aktion. Wenn ich fliehe, dann werde ich ja auch getrieben, also ich werde in fortgedrängt von der Sache, gehe natürlich in eine Aktion, bin aber auch gesteuert. Wenn ich kämpfe hingegen, ja, dann stelle ich mich der Konfrontation. Und auch das ist für mich ein Aktionismus, der Früchte tragen kann, weil ich dadurch erleben darf, dass ich mich selber beschützen kann, dass ich mich bewahren kann vor einem Bären oder irgendeinem Räuber oder was auch immer. Was jetzt natürlich kein Aufruf sein soll, dass sämtliche Wildwanderer demnächst die Braunbären, denen sie in Kanada begegnen, bekämpfen sollen oder irgendwelche Diebe oder so im Ghetto. Ja, das zeigt einfach, dass Angst auch in gewissen Situationen eine Triebfeder sein kann und uns bestätigt darin, dass wir ja potent sind.
Da kann man mit Sicherheit auch wieder auf Carl Gustav Jung zurückkommen, den wir ja schon mehrfach in Form unseres Podcasts ansprachen. In diesen Momenten wird dann natürlich der Archetyp des Kriegers mobilisiert. Das ist ein Punkt, an dem wir unser bewusstes Ich, unser reflektives Ich zurückstellen und diesen Archetyp, diese Energie in uns walten lassen. Es ist wieder ein Zustand des So-Seins. Wir sind in diesem Moment Krieger. Wir connecten uns mit diesem Archetypen in uns und sind dann ganz Aktio. Das kann natürlich neben den ganzen Hormonausschüttungen zu einem Hochgefühl sich entwickeln. Warum sollten sich sonst Leute in Kampfsport betätigen? Manche tun es mit Sicherheit, um sich selbst verteidigen zu können, aber der Boxkampf an sich, diese von Spielregeln bestimmte Form der Gewaltausübung, hat eine hohe Anziehungskraft nicht nur auf die Boxer selbst oder auf die Kämpfer einer anderen Kampfsportart, sondern auch auf die Zuschauer. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, inwiefern da nicht in uns allen etwas Urtypisches angesprochen wird. anders ist es nicht zu erklären, dass man Geld dafür ausgibt, sich anschauen zu dürfen, wie andere aus Gewaltexzessen vielleicht auch etwas Kunstvolles tun können. Ja, also da können wir alle diesen Impuls erfahren in einer simulierten Gefahrensituation, die aber simuliert herbeigeführt dann real existiert. Und man kann natürlich auf andere Arten auch Angst erfahren, auch da in einem kontrollierten Rahmen. Wir sprachen auch das letzte Mal privat, abseits des Podcasts, als es darum ging, ob wir uns noch einen Film anschauen wollten, über einen Film, der auch ein Szenario entwirft, in dem Angst eine bestimmende Triebfeder ist. Wir haben über Ari Asters zweiten Film Midsommar gesprochen, in dem es kurz angerissen darum geht, dass amerikanische Studenten einem Mitstudenten, einem Kommilitonen, zu einem sehr außergewöhnlichen, nur alle 90 Jahre wiederkehrenden Midsommarfest in dessen Heimat nach Schweden hin folgen. Was sich dann dort entwickelt, ist sehr außergewöhnlich. Man sollte ihn sich selbst angucken, um dies zu erfahren. Aber auch das ist eine Situation, in der ich eine große Anspannung selbst verspürt habe. Wir sind natürlich in der Lage, Empathie zu empfinden und mit den Protagonisten, die dort dargestellt sind, mitzufühlen. Und da sind wir auch in Situationen, in kontrollierten Situationen, in denen wir das Angstgefühl teilen. Mit Sicherheit nicht auf eine genauso starke Art und Weise, wie wir es empfinden würden, wären wir einer solchen Situation ausgesetzt. Aber man bekommt ein sehr beklemmendes Gefühl und einen erhöhten Puls und der Körper reagiert sehr stark auf diese Art von Film, der gänzlich ohne irgendwelche Jumpscares auskommt. Ich glaube, es ist maximal einer da, den ich als solchen bezeichnen würde. Er spielt in absoluter Helligkeit, eben zur Midsommarwende, und geht halt weg von den ganzen Klischees des Horrorfilms, aber produziert eine so unbehagliche Stimmung, dass man in dieser Situation wirklich etwas so Existenzielles wie Angst verspüren kann. Ich glaube, deswegen ist das Horrorgenre auch an sich ein sehr beliebtes Genre, an dem auch viele Menschen teilhaben wollen, weil sie auch da dieses Gefühl immer wieder für sich produziert bekommen, allerdings in einem sehr kontrollierten Rahmen. Auch das lässt wieder die Frage offen, warum machen wir so etwas? Ja. Irgendwas scheint in uns das anzusprechen. Und ich selbst bin ein sehr großer Fan von Horrorfilmen. Gerade diejenigen, die eine so dichte Stimmung aufbauen, wie es halt die beiden Filme von Ari Aster tun. Hast du da eine Erklärung für? Warum ziehen uns Boxkämpfe einerseits oder solche Filme größtenteils an?
Ja, wieder Stichwort Nervenkitzel. Diese Schauspiele gibt es ja auch seit jeher, ob das früher Gladiatorenkämpfe waren oder noch archaischer auch die Konfrontation mit dem wilden Tier. Auch bei der Initiation in die Männlichkeit wurden junge Männer von nativen Völkern in den Dschungel geschickt, um sich zum Beispiel ja dem Raubtier zu stellen, mit dem Speer bewaffnet und dadurch Angst kennenzulernen, Entsetzen und Ausweglosigkeit zu explorieren. Ich glaube, das ist ein Übungsfeld. Also wir wissen, diese Gefahr ist nicht unmittelbar, aber wir identifizieren uns mit demjenigen, der in diese Gefahr gerät, und schauen seine Handlungsweise. Also wir gucken uns an, wie derjenige sich verhält, und können dadurch in der Regel ja auch was lernen. Wir sehen, das ist eine Situation, die beispielsweise nicht zu handeln ist. Er ist aber trotzdem irgendwie so, also wie jetzt zum Beispiel in dem Film, so darauf erpicht, noch mehr über diesen Kult zu erfahren, der Protagonist, und dringt dann da in die Gemäuer ein und liest dann im Heiligen Buch und erntet dafür die Keule. Und wir lernen daraus, lieber früh genug Reis ausnehmen und uns solchen Gefahren nicht auszusetzen. Also wir sehen im Prinzip das Scheitern der Protagonisten in einer beängstigenden Situation, die schon längst danach geschrien hat, verlass dieselbe, du hast keine Chance, du stirbst ansonsten. Oder du siehst deren erfolgreichen Kampf, die Behauptung. Und natürlich sind wir ja in unserer Stimulationsgesellschaft immer auf der Suche nach Adrenalin, ja, nach einem betörenden Gefühl, nach etwas lebendig machendem. Und die Angst macht das für uns. Die Spannung macht das für uns. Das ist natürlich ein erfolgreiches Genre. Und ich frage mich immer wieder, warum ich das tue, warum ich mir beispielsweise Filme angucke wie The Fourth Kind, wo ich schon bei der Vorschau gespürt habe, das führt zu nichts Gutem. Und ich lieg danach nächtelang wach und grusel mich und glaube, demnächst taucht hier der Außerirdische in meinem Zimmer auf. Und trotzdem reizt mich das, diesen Film nochmal zu schauen. Oder ähnliche Filme. Also eine Art Masochismus, der durchaus mitschwingt. Und wie gesagt, ich profitiere in dem Moment schon durchaus davon. Das ist überwältigend. Dieser Schauer, der dann so durch meinen Körper walzt. Die Gänsehautmomente, die Schockmomente. Am besten habe ich noch eine Frau an meiner Seite, die sich dann an mich kuschelt und Schutz sucht und Zuflucht. Ja, sehr, sehr interessant. Also ich wollte dich tatsächlich auch im Ursprung fragen, Marco, du als Horrorfilm-Fan offenbar machst das ja auch aus einem gewissen Motiv und hätte dir jetzt die Frage gestellt, warum tust du dir das an? Und warum gibt es Horrorkabinett? Warum gibt es ja Leute, die sich in irgendwelche dunklen Bunkersysteme, wo es spuken soll, begeben oder in andere alte Villen, wo sich Menschen umgebracht haben und deren Geister immer noch angeblich zu hören und zu sehen sein. Ja, was zieht die Leute in eine Bedrohungslandschaft, in eine bedrohliche Welt, die wir ja sinnlich auch voll und ganz erleben?
Ich glaube auch wie du, dass es tatsächlich das Bedürfnis ist, sich lebendig zu fühlen, abseits der, ja, ich sag mal, recht in Anführungsstrichen gebändigten Umwelt, in der zumindest hier bei uns keine großartigen Gefahrensituationen, die die Natur uns auferlegt, vorhanden sind. Es ist durchweg durchkultiviert im Sinne von, ja, durch den Menschen gestaltet. Nichtsdestotrotz gibt es auch innerhalb der Gesellschaft natürlich Gefahren, aber ich glaube, niemand ist scharf darauf, real ausgeraubt zu werden. Ich glaube, dass das Ominöse einer Spukvilla hat auch immer etwas von, ich möchte diese Gefahr begehen und ich möchte sie bewältigen. Ich möchte erfolgreich sein, ich möchte mich selbst testen, meine Grenzen überwinden und dieser Gefahrensituation Herr werden. Ich glaube, dass in solchen Situationen die wenigsten an die reale Existenz solcher übernatürlichen Erscheinungen glauben. Ja, aber die Vorstellungskraft an sich reicht aus, um eine reale Gefahrensituation für den Körper mit all den dazugehörigen Reaktionen zu haben. Und das Herz zu spüren, das Adrenalin zu spüren, die Muskelanspannung zu spüren, den Atem zu spüren, wie er schneller geht, ist, glaube ich, schon eine Form von Eskapismus vielleicht auch aus den normal recht, ja, vielleicht muss man das Wort sagen, bei mir stimmt es größtenteils aus dem recht langweiligen Alltag, der nun mal in den meisten Teilen der Arbeitswelt vorherrscht, der in den meisten Teilen der vielleicht auch Abendunterhaltung oder auch Beziehungen vorherrschen kann, dass dann ein solcher Eskapismus wirklich wieder eine Rückkopplung an das ja recht vegetative Leben dann auch dieses bereichert im Endeffekt. Ich stelle mir dann nur die Frage, hat das wirklich etwas Transformierendes oder ist es wirklich eine quasi Unterhaltungszeit, die man dort verbringt? Mir erscheint eher, dass viele da das Zweite drin sehen, obwohl die Angst natürlich auch transformieren kann. Du hast diese hypothetischen Situationen beschrieben, aus denen wir durchaus lernen können. und aus denen wir auch Erkenntnisse über uns selbst erfahren können, über uns, unseren Körper, die auch Gesellschaften Angst verbreiten können. Also auch eine Dokumentation über das Dritte Reich kann bei mir einen großen Angstzustand hervorrufen, Konformität und so weiter. Das sind die Angstzustände, die, glaube ich, wirklich wichtig sein können, da sie eine Erkenntnis mit sich führen. Es ist nicht der bloße Schock, den ich auch in Filmen mit Jumpscares beispielsweise identifizieren würde. Ich will das einmal kurz erklären für all denjenigen, denen es kein Begriff ist. Ein Jumpscare ist eine, ja, plötzlich herbeigeführte Situation, in der ein ganz unmittelbarer Schrecken da ist. Beispielsweise die Katze, die unerwartet aus dem Schrank springt. Der Geist, der auf einmal im Spiegel erscheint. Das sind alles Momente, die halt kurz den Atem stocken lassen, aber das sind nicht die Momente, die wirklich Angst verbreiten. Das sind die furchtsamen Momente. Aber wirklich diese tiefe Angst, die Erkenntnis herbeiführt. Also mir fällt da natürlich ein, die ganz bestimmende Angst vor dem Tod führt dazu, dass der Mensch natürlich denkt, okay, der Tod wird nun mal irgendwann Realität werden. Was mir gewiss ist, ist das Leben davor. Das Leben danach kann ich, in welcher Gestalt es auch da ist oder nicht da ist, kann ich natürlich jetzt nicht erfahren. Was kann ich jetzt für das, was ich habe, daraus ableiten? Und das sind, glaube ich, die wirklichen Momente, die daran sehr interessant sind, auch von einem Erkenntnisstandpunkt aus. Die anderen Momente sind natürlich körperliche Reaktionen, das Hochschrecken, das Spüren des Herzschlages. Es ist auch irgendwo interessant, aber ich glaube, dass wirklich interessant ist diese transformierende Angst und die Angst, die einen in einen Reflexionsprozess hineinbringt. Und wäre auch meine Erklärung, warum ich solche Situationen wirklich gern habe. Aber ich würde tatsächlich niemals in so ein Horrorhaus oder so reingehen. Geisterbahn oder so. Ich bin so schrecksam. Also Jumpscares wirken bei mir echt stark. Sie sind dann nach der ersten Reaktion recht langweilig. Aber wenn ich mich darin sehe, wie mir eine physische Gestalt in irgendeinem Kostüm Angst einjagt, ich glaube, ich würde wild auf die draufprügeln. Auch wenn ich wüsste, dass das alles gespielt wäre, aber das wäre nicht meins. Aber durchaus Horrorfilme und so weiter, das ist wirklich gerade diejenigen, die eine so dichte Stimmung aufbauen, dass man hineingesogen wird in die Handlung und darüber nachdenkt, selbst der Protagonist zu sein und Handlungsalternativen für sich klar zu machen und vielleicht daraus längerfristige Erkenntnis für sein Leben zu schöpfen. Das sind die Momente, in denen ich mich sehr gerne in solche Situationen begebe.
Ich finde auch wichtig, dass wir unterscheiden zwischen der bewusst herbeigeführten Angst und der Angst, die uns überkommt, in die wir unfreiwillig und unkontrolliert hineingeraten und die uns auch regelrecht überwältigen kann. Und Angst ist heutzutage eine andere Grundenergie, die in unserer Gesellschaft schwingt, finde ich zumindest, als in den antiken Gesellschaften. Ich habe zum Beispiel in De Anima von Aristoteles keine Beschreibung von diffuser Angst gefunden, sondern nur von der zielgerichteten Angst, also der sogenannten Furcht, würden wir heutzutage sagen, die sich gestaltet durch eine echte Bedrohung von außerhalb. Und da frage ich mich, gab es damals denn schon solche diffusen Ängste wie heutzutage, die Angst zum Beispiel zu versagen, die Angst nicht erfolgreich zu sein, die Angst nicht gesehen zu werden, die Angst vor der Einsamkeit, die Angst vor der Bedeutungslosigkeit. Ängste, die unser Leben sehr stark transformieren, würde ich sagen, aber eben nicht zum Guten, ja, sondern da wirklich auch dem Wortstamm der Angst gerecht werden, der Enge, das heißt uns einengen, uns zusammenpferchen und limitieren, wo wir auch schon bei einem, finde ich, sehr aktuellen und sehr brisanten Thema wären, nämlich der keuchenden und fleuchenden Angst vor dem, was uns in Bezug auf die Corona-Krise noch erwartet. Natürlich auch Angst, die geschürt wird durch mediales Framing, was Corona mit uns alles machen kann, wie schrecklich Menschen sterben, vor allen Dingen in anderen Ländern, muss man ja sagen. Leichenberge wurden gezeigt, Politiker stehen auf den Bühnen und sprechen von Sodom und Gomorra. Und letztlich hast du noch ganz viele Kritiker und alternative Medienberichterstatter, die das in Frage stellen, die dann wiederum Angst schüren in Bezug auf einen Überwachungsstaat, der kommen könnte, auf eine verheerende Hyperinflation, also eine Wirtschaftskrise. Und all das macht was mit uns, ob wir wollen oder nicht, weil wir sind unmittelbar betroffen. Wir sitzen mittendrin, ja, in diesem riesigen Konglomerat aus verängstigten Einzelwesen, und Lösungen und Prognosen und Ideen finden auf eine Weise statt, die mir nicht unbedingt Mut macht. Also ich kenne auch keinen, der gerade sagen würde, das wird schon alles gut gehen. Also jeder hat seine Angstvorstellungen und Katastrophenfantasien und viele bereiten sich eben auf was Schreckliches vor. Und was macht das mit uns? Was macht das mit mir? Ja, also was passiert in mir, wenn ich vor eine solche Situation gestellt werde, die auch noch so global sich ausprägt? Ich finde, dass mir das den Boden unter den Füßen wegreißt und dass mein Vertrauen in eine Gesellschaft, die sich über die Globalisierung weltweit vernetzt hat und dadurch auch ständig Transfer praktiziert, wodurch natürlich dann auch solche Erreger hineinkommen können und so weiter. Mein Vertrauen, das schwindet. Mein Vertrauen schwindet auch deshalb, weil ich keine Umgangsstrategien von den Instanzen sehe, die für uns verantwortlich sein sollten. Ich sehe Überforderungen. Und das erschafft dann wiederum einen neuen Angstradius, der sich noch weiter irgendwie spannt. Und dann komme ich irgendwann an den Punkt, dass wir eigentlich überhaupt keine Sicherheit haben und dass Sicherheit irgendwo auch eine Illusion ist, wenn unser Gefüge so schnell ins Wanken gebracht wird. Und wenn ich das Gefühl entwickle, Sicherheit ist nicht existent, dann kommt wieder neue Angst. Und so will ich also zeigen, dass sich das wie so ein Dominoeffekt immer weiter fortsetzt. Der eine Angstgedanke stößt den nächsten an, das eine Gefühl wird von dem nächsten schon aufgenommen und erweitert und irgendwann ist da ein riesiger Sog, ja, ein Sog in die Angst hinein. Und wenn ich Heidegger befrage, was er unter Angst versteht, dann sagt er, das ist eine Grundbefindlichkeit, in der das Dasein auf sich selbst zurückgeworfen wird und dass sich in der Angst die Endlichkeit und Nichtigkeit der Existenz zeigt. Denn der Mensch empfindet das Dasein als Sein zum Tode. So ist es eigentlich. Und da sind wir doch momentan komplett hineingeschubst worden. Da sehe ich uns gerade, und zwar kollektiv. Und das ist verheerend.
Ja. Heidegger, ziemlich interessant. Ich wollte mich mal während meines Studiums, heldenmütig wie ich war, auf ihn stürzen und ihn vorher ungelesen, muss man dazu sagen, in meiner mündlichen Bachelorprüfung teilwerden lassen, woraufhin mich mein Dozent entgeistert ansah und mir tunlichst davon abriet, dies zu machen, eben weil ich noch keinen Kontakt dazu hatte. Ja, auch bis jetzt nie wirklich gelesen habe, als äußerst sperrig empfinde. Aber dieses zentrale Angstmotiv, das habe ich auch in Sekundärliteratur immer wieder gelesen und finde, das hat eine gewaltige Kraft und eine tiefe Erkenntnis liegt darin. Wenn in unserem Leben nichts sicher ist, da lässt sich wahrscheinlich die Frage stellen, inwiefern vielleicht sehr strenggläubige Menschen eine so starke Angsterfahrung, ob die überhaupt eine solche starke Angsterfahrung machen können, da die letzte Gewissheit immer in Gott gesucht werden kann. Also das Leben nach dem Tod, wenn ich ein gottgerechtes Leben geführt habe, ist mir sicher. Ich kann auch in der Gnade Gottes zumindest hoffen, dass mir das diesseitige Leben etwas erträglicher gemacht wird oder erscheint. Aber ich glaube, gerade bei denjenigen Menschen, die ins große Nichts gesehen haben, Auch das Nichts bei Heidegger ein zentraler Begriff. Du hast schon davon gesprochen, ich habe schon davon gesprochen. Ich glaube, in der Erkenntnis, dass hinter dem Ganzen nichts ist, nichts wartet, nichts uns beschützt, ist dieses Angstgefühl echt existenziell. Wir können hineingeraten, wie du schon gesagt hast, wenn wir vielleicht auch zu viel darüber nachdenken, eine zu starke Befassung mit dem eigenen Tod kann mit Sicherheit in diese lebende Angstspirale, die du eben beschrieben hast, auch hineinführen, denn dann sind ja auch jede mögliche potenzielle Gefahr, ob es von Keimen oder vom Straßenverkehr herkommt, das, was das Leben beenden kann. Und eine solche starke Angst führt zu vielen weiteren kleineren Ängsten, die auf Dinge bezogen sind, sodass wir vielleicht handlungsunfähig werden. Also mir fiel da bei deiner Ausführung gleich das Bild ein aus Star Wars, als Han Solo in der Müllpresse im Todesstern hängt und die Wände immer näher auf ihn zukommen. Du hast gerade schon die Art, die Wort- und Semantikverwandtheit von Angst zu eng gezogen. Und das ist wahrscheinlich dann ein ganz, ganz gutes Bild. Wir fühlen uns erstmal eingeengt in einem vielleicht etwas größeren Raum und können uns dann hineinsteigern, indem wir merken, dass eigentlich nichts sicher ist, dass Sicherheit vielleicht als Illusion wahrgenommen wird und mit institutionellen Beschaffenheiten mit Sicherheit auch real existierend herbeigeführt werden können in einem gewissen Punkt. Aber sobald wir uns dieser Angst überantworten, kommen die Wände auf uns näher und drohen uns irgendwann zu zerquetschen. Eine wirkliche Angsterfahrung führt auch dazu, dass man eine Schwere auf dem Brustkorb empfindet. Also auch das als Enge. Man kann nicht mehr frei atmen, man kann nicht mehr frei denken und man befindet sich tatsächlich in einem schwarzen, einengenden Raum. Die Frage ist natürlich dann, wie können wir uns davon frei machen? Wie können wir uns aus dieser Angstspirale herausbegeben? Man sagt ja immer, man müsse sich seiner Angst oder seiner Furcht stellen, aber wäre das für dich ein machbares Szenario?
Also ich finde, wenn ich phobisch bin in Bezug auf einen Reiz, zum Beispiel eine Spinne, dann macht Konfrontation auf jeden Fall Sinn, um die Erfahrung zu machen, dass die Gefahr gar nicht so real ist, wie ich gespeichert habe. Also ich programmiere mich im Prinzip neu und das gilt für viele phobische Ängste. Und dann bin ich durchaus der Meinung, man solle sich der Angst stellen. Wie stelle ich mich jetzt meiner diffusen Angst zum Beispiel davor, dass ich mal schwer krebskrank werden könnte, weil das bei mir genetisch veranlagt wurde? Oder vor dem Tod, Katastrophenfantasien, dass hier mal ein Komet einschlägt. Ich habe sehr, sehr viele Erfahrungen mit Angstzuständen in meinem Leben machen dürfen. Ich bin auch schon sehr konkret verängstigt worden, existenziell verängstigt worden. Und das hat irgendwann auch zu einem entsprechenden Mindset geführt. Ich habe angefangen, Katastrophen zu erwarten. Wir sind in einem gewissen Ausmaß Katastrophen passiert, also habe ich sie auch erwartet. Und die Erwartung war natürlich ängstlich. Das heißt, ich hatte diesen Druck auf der Brust, ich hatte das enge Gefühl im Hals, ja, die Empfindung, als würde ich gewürgt werden. Und teilweise vollständig, also den ganzen Tag hinweg, tagelang, vielleicht sogar wochenlang, bis dann irgendwann eine Katastrophe passiert ist und ich bestätigt wurde. Da habe ich mich natürlich massiv in diese Angst hineingeworfen. Meine Angst war sozusagen das Zentrum meines Lebens. Und da bin ich dann doch eher bei auch den Grundideen des Buddhismus, dass wir in dem Moment, wo wir merken, eine Schattenkraft, sage ich jetzt mal, auch im Kontext der Archetypen, überwältigt uns, wirkt in uns sehr, sehr mächtig, sehr dominant, hingehen und schauen, was ist denn der Antagonist? Und wie kann ich denn den Antagonisten kultivieren? Und das wäre dann in dem Fall Mut, Zuversicht, Freude, ja, wieder ins Leben hineingehen. Und das war bei mir auch eine sehr heilsame Erfahrung. Vielleicht meintest du das ja auch mit sich in die Angst hineinbegeben. Ich bin aus dem Zustand der Paralyse herausgetreten, habe mich quasi selber gezwungen, das Haus zu verlassen und um den Block zu rennen, in die Aktion zu gehen. Also aus dieser starren, festen Stase hinein in das Dynamische, in das Bewegte. Und habe auf eine Art und Weise ignoriert, dass in mir alle Alarmglocken klingelten. Ich bin einfach raus und habe trotzdem Dinge getan, die mir eigentlich Angst eingejagt hatten. Und das hat tatsächlich zu einem Wandel geführt, weil ich verstanden habe, ja, es passiert halt nichts, ne? Ich kann ja ganz normal weiterleben. Und diese Fakultäten, würden die buddhistischen Lehrerinnen und Lehrer sagen, die ich da entwickelt habe, haben mich wieder ausbalanciert. Die Fakultäten der Zuversicht, ja, des Optimismus, des Lebenshungers, ja, der Lust. Also alles Dinge, die vorher ganz schön vertrocknet waren, durften wieder stattfinden und sind von mir genährt worden. Und ich glaube auch, dass Angst eine absolute Grundenergie ist, auf der viele andere Affekte aufbauen, wie zum Beispiel Hass, wie zum Beispiel Übelwollen, wie Lug, wie Misstrauen, klar, ja, wie Egozentrismus, Egomanie. Das sind alles Verhaltensperversionen oder Affekte, also starke, unkontrollierbare Gefühlsattacken, sage ich jetzt mal, die damit zu tun haben, dass in uns tief drin etwas verängstigt ist. Die Angst davor zuzulassen, die Angst davor, sich einzugestehen, ich bin im Unrecht, all das kann in den Zorn überführen und in den Konflikt. Und ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass unsere Gesellschaft größtenteils auf Angst aufbaut. Und die andere Grundenergie, so pathetisch das klingt, ist dann die Liebe. Das Füreinander. Das hat was mit Vertrauen zu tun. Das erschafft Wohlwollen. Das erschafft Weichheit, Leichtigkeit. Das erschafft Lebensmut und Lebensfreude. Weil ich im Einklang bin. Weil ich bejahe. Und weil ich mich nicht bedroht fühle von dem, was mich umgibt. Sowohl gesellschaftlich als auch, ja, im metaphysischen Sinne, im höheren Sinne. Ja, was ist da vielleicht noch, außer das Stoffliche? Ist es der Teufel oder Gott?
Ja, ich finde das interessant, weil in deiner Erzählung kam mir direkt die Parallelerzählung von dir, als es um den Liebeskummer ging, auch da mit Sicherheit eine Situation, die auch Angst hervorgerufen hat oder Angst bloßgelegt hat, die Angst vor dem Alleinsein eventuell. Und auch da war die Strategie, sich dem Leben hinzugeben, dem Leben wieder offen entgegenzutreten. Und ich denke da wie du, also Angst ist eine Grundkomponente unseres Lebens. Sie kann uns vor Gefahren schützen, aus Gefahren heraustreiben. Sie kann aber auch überwältigen, wie wir schon festgestellt haben. Aber da ist auch wieder dann ein gesunder Zugang zu den anderen Energien. So, und du hast die überwältigende Kraft der Liebe dem gegenübergestellt, dem Lebensbejahenden gegen den, ja, Lebensverneinenden oder Lebenszurückziehenden, das die Angst in sich hat. Und ich denke, das sind wirklich gute Strategien, auch da auf sich zu hören und vielleicht auch mal die Impulsenergien vielleicht auch mal zu benennen und zu beobachten und zu schauen, was ist denn da noch mehr als die Angst? Denn es gibt noch die anderen Energien, die einen auf andere Art und Weise packen und in andere Entscheidungssituationen drängen. Nichtsdestotrotz ist natürlich ein großes Angstgefühl mit einer Verunsicherung immer einhergehend und man muss auch da immer sehr vorsichtig sein, welchen, ja, ich will mal so sagen, Parolen man dann folgen möchte. Denn ein ängstliches Individuum sowie eine Gesellschaft kann natürlich leicht durch welche Ausbruchsvisionen von Einzelnen oder mehreren natürlich dann dazu führen, dass man in Handlungen eintritt, die letztendlich destruktiv für sich und die Umwelt sind. Also ich glaube, das ist auch dadurch, dass es nun mal psychologische Erkenntnisse gibt und Angst dabei eine Grundform des Lebens mit Sicherheit ausmacht oder auszumachen scheint, ist natürlich die Möglichkeit gegeben, diese Angst manipulativ einzusetzen. Und da muss man sich natürlich dann vorhüten. Und ja, wie bei allem gilt, seine eigenen Impulse, Emotionsimpulse, Energieimpulse ja genau zu beobachten und zu schauen, dass auch die anderen Impulse Gehör finden. Denn sonst kann die Angst wirklich auch dazu führen, dass wir wie Lämmer jemandem hinterherlaufen, der uns Auswege bietet, die an sich keine darstellen für uns, wenn wir vielleicht auch mal einen Schritt zurückgegangen sind und in uns hineingehorcht haben. Also da sehe ich auch eine große reale Gefahr. Also die Angst, niemand zu sein, könnte jemanden dazu nähren, von anderen ein Identitätsgefühl anzunehmen, was wiederum andere abwertet. Ganz konkret die Gefahr halt von rassistischen oder ethnizistischen, ja, Ideologien dann anheimgesucht zu werden. Und auch da steckt dann immer ein gewisses Maß an Angst und Verunsicherung wahrscheinlich am Anfang eines solchen Weges. Also die Angst sollte man auf jeden Fall ernst nehmen als Grundbedingung des Lebens, ob es jetzt die Furcht ist oder die ganz diffuse Angst. Auch wenn es dir dann in manchen Momenten auszuhalten gilt und das mit Sicherheit Übung auch braucht.
Zu mir hat mal ein sehr kluger Mann gesagt, Angst, Melvin, ist ein negativer Wunsch. Ich denke bis heute über diesen Spruch nach. Und natürlich hat Angst auch sehr viel mit Vorstellungen zu tun. Und diese Vorstellungen werden natürlich auch gefüttert, ja, durch das, was uns so erreicht, sinnlich und so weiter. Und wenn ich mir die aktuellen Entwicklungen und Ausprägungen anschaue, auch jetzt im Kontext der Krise, wo Angst ja nicht nur auf der Mikro, auch auf der Makroebene sehr stark regiert, dann merke ich, dass aus dieser Angst heraus ein Gesellschaftsentwurf erwünscht zu sein scheint, indem wir auf Kosten diverser Grundrechte einen einzelnen Virus ausmerzen. Und ich finde, also mir persönlich macht das Thema Zwangsimpfung wesentlich mehr Angst als der Virus selber. Ich bin vor einigen Jahren fast an einer Impfung gestorben und darüber hinaus die Aspekte einer Überwachung, also mit einer Ortungs-App etc. Das sind auch Dinge, die ich ja mir ganz schrecklich vorstelle und mich gleichzeitig, je häufiger ich mich damit beschäftige, innerlich schon vorbereite, also mich darauf zubewege. Ja, und das meint der Bekannte wohl mit negativer Wunsch. Also im Prinzip ist in mir etwas am Entstehen, das mir mehr oder weniger immer näher rückt, vor dem ich mich fürchte, aber das ich selber auch nähere, weil ich weiß es ja nicht. Im Endeffekt sind das ja alles nur Ideen und Konzepte. Ich weiß nicht auf der einen Seite, ob das passiert und auf der anderen Seite, ob es dann wirklich so dramatisch ist. Aber es ist interessant, wie sich dann die Dynamik der Angst verselbstständigt und mich in Wallung bringt und aufreibt und wachhält und natürlich aber auch, um wieder diese Eingangsüberlegung aufzugreifen, in eine Auseinandersetzung wirft mit dem, was mich beängstigt, ja, mit der Gesellschaft als solcher, mit dem Angstthema in unserer Gesellschaft und auch mit dem Verständnis, dass wir einen Umgang brauchen. Nicht nur einen Umgang jetzt im pragmatischen Sinne mit dem Virus, sondern einen Umgang mit unseren kollektiven Ängsten. vor einer Pandemie, vor einer gesellschaftlichen Umwälzung, vor dem Notstandsgesetz etc. Also, dass darüber in Schulen gesprochen wird, dass darüber beim Arzt mehr gesprochen wird, dass sich vielleicht Hilfegruppen organisieren. Das halte ich für absolut notwendig, damit wir nicht mehr so hilflos in unseren vier Wänden sitzen und ja eventuell Schwingungen und Spannungen erzeugen, die uns oder anderen schaden. Weil meine Erfahrung ist auch, das will ja irgendwo hin. Diese Angst will sich auch in irgendeiner Form zeigen. Und ich kann mich selber damit martern. Ich kann so lange ausharren und das alles in mir stattfinden lassen, bis ich ein Muskelpanzer bin. Oder ich schrei das aus, ja, ich prügel das raus oder ich spreche es ins Mikrofon eines Podcasts. Also für mich ist das ja durchaus ein gutes Medium, mal ein wenig Ordnung zu schaffen in meiner angsterfüllten Gedankenwelt, die einfach noch da ist. Ja, solange etwas in mir denkt, glaube ich, wird es auch Ängste geben. Wobei Kierkegaard sagt ja, Angst sei eine Grundbefindlichkeit, die bestätigt, dass wir einen freien Willen hätten. Das finde ich schon mal sehr spannend. Und auf der anderen Seite werde die Angst durch den Sprung in den Glauben überwunden. Glaubst du, Marco, dass Angst durch den Sprung in den Glauben überwindbar ist? Und glaubst du, dass Angst ein Wesensmerkmal der Willensfreiheit darstellt?
Auf die zweite Frage, Angst und Willensfreiheit, würde ich mit Ja antworten, da die Angst eine Option darstellt, die erreichbar ist oder die eintreffen kann, aber nicht muss. Denn wenn es so vorherbestimmt ist, wenn keine Alternative da ist, kann ich auch Furcht empfinden, aber eine tiefergehende Angst würde sich bald durch einen Fatalismus ablösen, der dann vielleicht immer noch schmerzhafte Konsequenzen mit sich bringt, in dem Sinne, dass man Situationen ertragen muss, aber keine wirkliche Handlungsalternative zulässt. Und ich glaube, diese Handlungsalternative ist implizit damit. Ich kann natürlich Angst davor haben, mich dazu entscheiden, Kinder zu bekommen oder nicht. Und genau das ist halt eine Situation, in der ich eine Entscheidung treffen kann, die Option A oder Option B nach sich zieht. Von daher glaube ich das tatsächlich, also würde ich da mit Kierkegaard konform gehen. Die andere Frage, ob der Sprung in den Glauben die Angst überwinden könne, denke ich zu einem großen Teil, was existenzielle Angst in einem wirklich wesentlichen Merkmal ausmacht, durchaus wahrhaftig empfundener Glaube wird da mit Sicherheit Grundängste gar nicht zulassen. Wie gesagt, die Angst vor dem Tod würde mir genommen werden, wenn ich gewiss, und das heißt nun mal wirklicher Glaube, dass mir das gewiss ist. Und ich glaube, dass diese existenzielle Angst vor dem Tod und davor, ob ich ein gutes Leben führe, das kann mir ja auch Angst machen. Ich kann auch Angst davor haben, wie soll ich mein Leben ausrichten? Und auch da ist in sehr vielen religiösen Formen sind ja ethische Aspekte mit inbegriffen, die dazu führen, dass jemand einem beibringt, wie das Leben zu führen ist. Von daher glaube ich da auch fest daran, dass Angst in einem Glauben aufgehoben wird, weil es etwas Größeres gibt als die Angst selbst. Aber ich denke nur in einem wirklich wahrhaft empfundenen Glauben. Ich glaube, jemand, der sagen würde, boah, die Angst macht mir so sehr zu schaffen, ich glaube jetzt einfach, wird damit seine Probleme haben, denn das ist, denke ich, erstmal vielleicht kein wahrhafter Beweggrund dazu. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch Psychologen, die die These aufstellen, dass gerade diese Angst vor dem Tod Menschen dazu bewogen hat, religiöse Formen auszubilden, beziehungsweise metaphysische Heimatstätten zu suchen. Von daher, vielleicht ist die Angst das Motiv irgendwann mal gewesen, Gott zu ersuchen. Erspinnen, ersuchen, das bleibt dem Hörer selbst offen, je nachdem, wie das bei euch so aussieht. Kann mit Sicherheit ein Motiv sein, aber ich glaube, als Bewältigungsstrategie, ohne wirklich sein Herz da reinzulegen, ist ein leerer Glaube natürlich dahingehend nicht hilfreich. Aber ein wahrhaft empfundener mit Sicherheit schon.
Ja, also ich habe tatsächlich die furchtlosesten Menschen in irgendwelchen Glaubensformationen kennengelernt. Und auch wenn ich an Bonhoeffer denke, der ja die letzten Wochen seines Lebens interniert verbracht hat und darauf warten musste, dass ihn der Henker holt, der so stark geglaubt hat an die höhere Schöpferkraft, dass ich keine Spur von Angst in seinen Zeilen lese und auch nicht in den Beschreibungen, die es über ihn gibt. Und es macht auch Sinn, also wenn der Glaube liebevoll ist und nicht, wie auch andere Glaubensformen immer mal sein konnten, Angst erfüllt. Also ich habe jetzt Angst davor, nicht an Gott zu glauben, weil sonst könnte er mich ja strafen zum Beispiel. Das habe ich ja so gelernt von der Pike auf. Die am meisten toxische Glaubensform, die es offenbar geben kann. Sondern dass ich wirklich eine demütige, dankbare und liebevolle Beziehung zu der Schöpferkraft aufbaue, dann habe ich ja schon eine Fakultät, die die Angst überwirkt, errichtet. Und wenn ich die dann noch jeden Tag durch Rituale und Litaneien pflege und hege, ja, dann ist das entsprechend stark. Was macht man mit denjenigen, die mit Glauben nichts anfangen können? Vielleicht können sie mit Angst ja auch nichts anfangen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Angst etwas sehr Präsentes ist, was sehr Potentes ist, dass es sehr pathologisch werden kann und dass es den Leuten, die chronische Angstzustände haben, sehr schlecht geht. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass alle, die das hören und darüber hinaus überhaupt alle Menschen, ihre diffusen Ängste hinterfragen können, durchschauen können und ersetzen können durch ein liebevolles Vertrauen zum Leben. Es muss ja nicht Gott heißen. Ja, einfach, dass das Leben gewollt hat, dass ich auf der Welt bin, deswegen sitze ich hier, und dass das Leben auch möchte, dass ich lebe. Genau wie mein Körper alles dafür tut, dass ich funktioniere und lebe. Mein Körper ist übrigens darauf ausgelegt, bestmöglich auf jede Situation zu reagieren. Mein Geist reagiert nicht bestmöglich auf jede Situation und beeinflusst meinen Körper somit. Aber das könnte ich mir auch bei meinem Körper abgucken. Da könnte ich mir eine Scheibe abschneiden. Mein lieber, guter Körper. In dem Sinne, wir haben jetzt tatsächlich über eine Stunde gesprochen, wünsche ich eine furchtlose, ermutigende und aufrichtende Zeit bis zum nächsten Podcast mindestens. Bedanke mich einmal mehr an die treuen Hörerinnen und Hörer und auch an alle dazugekommenen. Ich freue mich, dass es das hier geben kann. Uns beiden tut das nach wie vor sehr gut und es folgt noch einiges.
Ja, vielen Dank, Melvin, für den schönen Abend bis dato. Wir werden jetzt noch das ein oder andere Wörtchen miteinander austauschen und lassen den Abend gemütlich ausklingen. Ja, bis auf Weiteres. Wir melden uns.